Willkommen beim Podcast von Rechtsanwalt Kramarz, Ihrem Experten für IT- und Medienrecht. Informationen und Termine für eine Erstberatung finden Sie direkt auf kanzlei-kramarz.de. Und jetzt geht es sofort los. Hier sind Lex und Nova mit dem aktuellen Thema. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen hier in den Räumlichkeiten der Kanzlei Kramarz. Schön, dass du heute bei unserer internen Fallbesprechung mit am Konferenztisch sitzt.
Hallo auch von mir. Nimm dir gerne einen Kaffee, mach's dir bequem.
Genau. Wir haben heute eine juristische Untersuchung vor uns, die wirklich tief in die Mechanik unseres Rechtsstaats blicken lässt. Und im Grunde kann das jeden von uns im Alltag treffen.
Absolut. Das Thema unserer heutigen Aktenanalyse ist diese oftmals extrem messerscharfe Grenze. Also die Grenze zwischen der verfassungsrechtlich garantierten freien Meinungsäußerung nach Artikel 5 des Grundgesetzes und
der strafbaren Beleidigung nach Paragraf 185 des Strafgesetzbuches.
Richtig. Es ist ein Konfliktfeld, das hier in unserer Kanzleipraxis im Bereich Medien- und IT-Recht wirklich fast tagtäglich aufschlägt.
Ja, das beobachten wir hier ständig. Die Fallzahlen in dem Bereich, die sind in den letzten Jahren rasant gestiegen.
Was nicht zuletzt an unserer heutigen digitalen Kommunikationskultur liegt. Die Hemmschwelle ist einfach massiv gesunken.
Genau das ist der Punkt. Man fühlt sich irgendwie von Behörden oder Ämtern ungerecht behandelt. Oder von staatlichen Institutionen. Man greift im Eifer des Gefechts in die Tasten und nutzt harte oder vielleicht auch unbedachte Worte.
Um seinem Ärger einfach mal Luft zu machen.
Ja. Und wenige Wochen später flattert dann dieser Strafbefehl wegen Beleidigung ins Haus. Ein maschinell erstelltes Dokument, das vielen Bürgern in dem Moment das Gefühl gibt, vom Staat völlig mundtot gemacht zu werden.
Das ist dieses Ohnmachtsgefühl, das wir von unseren Mandanten so oft gespiegelt bekommen.
Exakt. Und auf unserem Tisch liegen heute genau die richtigen Quellen, um dieses Phänomen mal systematisch zu zerlegen. Wir haben zwei brandaktuelle und wegweisende Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts von Ende 2025 hier liegen.
Sowie unser internes Strategiepapier der Kanzlei dazu.
Die Mission für unsere heutige rechtliche Einordnung ist also klar umrissen. Wir wollen dir die juristischen Eckpfeiler herausarbeiten.
Genau. Die Instrumente, mit denen man sich gegen solche voreiligen Justizurteile wehren kann. Es geht uns darum aufzuzeigen, warum der Staat oder vielmehr die untere Justiz so eine Kritik an staatlichem Handeln nicht einfach pauschal mit dem Strafgesetzbuch ersticken darf.
Wir sprechen hier immerhin über eines der wichtigsten Fundamente unserer demokratischen Ordnung.
Dann steigen wir doch direkt mal in den juristischen Maschinenraum ein.
Gerne. Wir haben hier also eine klassische Grundrechtskollision. Auf der einen Seite die Meinungsfreiheit, ein absolut konstituierendes Element unserer Demokratie.
Und auf der anderen Seite den Ehrschutz. Der wird ja aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleitet.
Richtig. Und das Bundesverfassungsgericht, das gibt den unteren Instanzen für diesen Zusammensprall einen extrem strikten Prüfungsaufbau vor. Da kann man nicht einfach so nach Gefühl entscheiden.
Überhaupt nicht. Der allererste zwingende Schritt, und zwar noch bevor irgendein Richter das Wort Beleidigung überhaupt in den Mund nehmen darf, ist die sogenannte Pflicht zur Sinnermittlung.
Pflicht zur Sinnermittlung? Das klingt zu technisch. Was genau?
Diese Sinnermittlung ist weit mehr als nur das reine Lesen der Worte auf dem Papier. Das Gericht muss den objektiven Sinn der Äußerung ermitteln.
Also nicht, was der Sender vielleicht gemeint haben könnte.
Genau. Es kommt rechtlich überhaupt nicht darauf an, was der Sender in seinem tiefsten Inneren meinte oder was er sich da konstruieren wollte. Und noch viel wichtiger ist eigentlich, dass es auch nicht darauf ankommt, wie tief verletzt sich der Empfänger subjektiv gefühlt hat.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil sich ja heutzutage gefühlt jeder immer gleich beleidigt fühlt.
Exakt. Würden wir auf das subjektive Empfinden des Empfängers abstellen, dann wäre die Meinungsfreiheit faktisch tot. Irgendjemand fühlt sich immer auf den Schlips getreten. Maßgeblich ist stattdessen allein, wie ein unvoreingenommener verständiger Dritter die Worte im spezifischen Kontext verstehen würde.
Verstehe. Eine Äußerung darf also niemals isoliert betrachtet werden. Man muss quasi das gesamte Ökosystem der Äußerung betrachten. Den sprachlichen Vorlauf, die Situation, die Historie der Beteiligten.
Ganz genau. Wenn dieser objektive Sinn dann feststeht, gehen wir in den zweiten Schritt. Und da zwingt die Verfassung die Gerichte im Regelfall zu einer umfassenden Abwägung.
Das Gericht muss also die Waagschale bemühen.
Ja. Auf die eine Seite kommt die Schwere der Ehrverletzung. Und auf die andere Seite kommt die Frage, wie wichtig war dieser Beitrag zur öffentlichen oder privaten Meinungsbildung.
Also das Abwägungsprinzip ist der juristische Normalfall.
Das ist der Normalfall, ja. Von dieser Pflicht zur Abwägung gibt es nur sehr wenige und extrem eng gefasste Ausnahmen. Ausnahmen, bei denen die Meinungsfreiheit sofort und ohne Abwägung zurücktritt.
Welche sind das genau?
Das sind zum einen Angriffe auf die unantastbare Menschenwürde. Dann die sogenannten Formalbeleidigungen.
Also wenn jemand zum Beispiel völlig kontextlos tabuisierte Fäkalsprache benutzt, rein um zu diffamieren.
Richtig. Und schließlich als dritte Ausnahme die berüchtigte Schmähkritik.
Ah, die Schmähkritik. Das ist ein wunderbares Stichwort. Das ist nämlich der Begriff, über den wir in den Akten hier bei Kanzlei Kramarz wirklich am allerhäufigsten stolpern. Untere Instanzen greifen erstaunlich oft und erstaunlich schnell zu diesem einen Wort.
Ja, leider.
Und wenn wir uns überlegen, warum das so ist, dann drängt sich da schon so ein gewisser systemischer Verdacht auf, finde ich.
Den Verdacht teile ich absolut. Eine saubere verfassungsrechtliche Abwägung aufzuschreiben, das kostet einfach extrem viel Zeit. Ein Gericht muss da über Seiten hinweg argumentieren und abwägen.
Genau. Stempelt der Richter eine Äußerung aber hingegen einfach als Schmähkritik ab, dann ist die Prüfung sofort beendet. Bäm, fertig. Es ist quasi die juristische Überholspur zur schnellen Verurteilung.
Dieser systemische Aspekt ist echt nicht von der Hand zu weisen. Wir wissen ja alle, dass die Arbeitsbelastung an den Amtsgerichten enorm ist. Und der Erlass eines Strafbefehls ist nun mal ein massenhaftes schriftliches Verfahren. Da sucht man nach Abkürzungen.
Aber das Bundesverfassungsgericht macht da nicht mit. Karlsruhe positioniert sich hier in seiner ständigen Rechtsprechung als ultimativer Wächter dieser demokratischen Reibung.
Und sie legen an die Schmähkritik wirklich brutal strenge Maßstäbe an. Eine Schmähkritik liegt für Karlsruhe nur in absoluten Ausnahmefällen vor.
Wann genau?
Nämlich wirklich nur dann, wenn bei einer Äußerung absolut jeder sachliche Bezug fehlt. Wenn es ausschließlich um die persönliche Diffamierung der Person geht. Wenn also eine sachliche Debatte nur noch als reiner Vorwand genutzt wird, um eine Privatfeder auszutragen.
Das heißt, setzt eine völlig überzogene oder total unverhältnismäßige, vielleicht sogar ausfällige Kritik, ist im Regelfall immer noch keine Schmähung.
Genau. Solange sie noch irgendwie als Mittel zur Kritik an einer Sache dient, ist es keine Schmähkritik.
Und wenn Instanzgerichte das dann einfach ignorieren, sich das Leben leicht machen und dieses Etikett Schmähkritik draufkleben, was passiert dann?
Dann sprechen die Verfassungsrichter in Karlsruhe von einem sogenannten Abwägungsausfall.
Abwägungsausfall, ein wichtiges Wort für uns.
Sehr wichtig. Das bedeutet, das Gericht hat den Kontext ignoriert und seine grundrechtlichen Hausaufgaben schlichtweg nicht gemacht.
Und genau das öffnet für uns in der Praxis dann die Tür für eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde. Und diese Mechanik, also dieser Fehler bei der Sinnermittlung, gepaart mit diesem Abwägungsausfall, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Entscheidungen, die wir uns heute hier ansehen.
Lass uns das doch direkt mal an unserem ersten konkreten Aktenfall analysieren. Es geht um den Beschluss mit dem Aktenzeichen 1 BVR 986 aus dem Jahr 2025.
Sehr gerne. An dieser Stelle kurz ein kleiner Hinweis an dich als Zuhörer. Die Sachverhalte, die wir jetzt besprechen, berühren hochemotionale und teils politisch stark polarisierende Themen. In diesem ersten Fall geht es um die staatlichen Corona-Maßnahmen. Wir beleuchten hier selbstverständlich rein objektiv die verfassungsrechtlichen Prinzipien aus dem Beschluss. Wir machen uns die inhaltlichen Ansichten der Kläger hier in keiner Weise zu eigen.
Wichtig vorauszuschicken.
Gut zum Fall. Wir schreiben das Jahr 2021. Ein Vater wehrt sich massiv gegen die Corona-Test- und Maskenpflichten am Gymnasium seines Sohnes. Es gibt da schon eine gewisse Vorgeschichte von Konflikten. Und dann schreibt der Vater E-Mails an die Poststelle der Schule, direkt adressiert an den Schulleiter.
Eine klassische Eskalation.
Absolut. In diesen E-Mails fordert er, dass Amtsträger, die solche, und ich zitiere jetzt aus der Akte, faschistoiden Anordnungen unterstützen, zur Rechenschaft gezogen werden.
Das ist schon mal ein starkes Stück.
Es geht noch weiter. In einer zweiten Mail heißt es, Menschen wie der Schulleiter seien in dunklen Zeiten Stützen des Systems gewesen und er hoffe, dass Ämter bald gründlicher von, Zitat, Faschisten gereinigt werden.
Harte Worte.
Sehr hart. Das Amtsgericht und danach das Landgericht fackeln auch nicht lange und verurteilen den Vater wegen Beleidigung.
Und für den juristischen Laien und ganz offensichtlich auch für die Richter am Amts- und Landgericht sah das nach einem völlig klaren Fall aus. Das Wort Faschist fällt, also muss es eine strafbare Beleidigung sein. Deckel drauf.
Aber dann kommt Karlsruhe.
Genau. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Urteile der Vorinstanzen komplett demontiert. Und zwar, weil die unteren Gerichte exakt die Fehler gemacht haben, die wir eben in der Theorie skizziert haben. Der erste wirklich massive Fehler passierte direkt bei der Sinnermittlung.
Das Landgericht hat dieses Wort Faschistoid völlig isoliert betrachtet, oder? Sie haben es direkt auf den Schulleiter als Privatperson gemünzt.
Ja. Und Karlsruhe hat dann direkt interveniert und mal auf die Grammatik und den Kontext verwiesen. Das Adjektiv Faschistoid bezog sich in der ersten E-Mail laut BVFG ganz eindeutig auf die Anordnungen, also auf die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen, die an der Schule umgesetzt werden mussten.
Es war also eine Kritik an der Maßnahme selbst, kein isolierter Angriff auf den Charakter des Schulleiters.
Richtig. Und selbst bei der zweiten E-Mail, in der er explizit von Menschen wie Ihnen und der Reinigung von Faschisten die Rede war, hat das Bundesverfassungsgericht den Sachbezug gesehen.
Okay, das muss man vielleicht erklären. Wie kann man jemanden de facto als Faschisten bezeichnen und das ist dann noch sachbezogen?
Hier greift ein ganz zentraler Pfeiler unserer Verfassungsordnung, das Prinzip der Machtkritik. Die Meinungsfreiheit ist historisch betrachtet ja gerade aus dem Bedürfnis heraus entstanden, die Herrschenden und die Staatsgewalt kritisieren zu dürfen. Ohne dieses Recht auf Machtkritik gibt es keine funktionierende Demokratie.
Wenn man diese historische Dimension betrachtet, wird eigentlich relativ schnell klar, warum der Staat hier viel mehr aushalten muss als ein Privatmann. Bürger dürfen Amtsinhaber und ein Schulleiter ist in dieser konkreten Situation nun mal der verlängerte Arm der staatlichen Exekutive, für die Art und Weise ihrer Amtsausführung scharf anklagend und eben auch personalisiert kritisieren.
Absolut. Der Vater war extrem polemisch. Er hat historisch völlig deplatzierte Vergleiche gezogen. Aber das alles geschah eben untrennbar im Kontext der Kritik an den staatlichen Maßnahmen.
Es war also keine völlig losgelöste Privatfehde gegen den Menschen hinter dem Amt.
Genau. Und es gab noch einen weiteren echten Handwerksfehler der unteren Instanzen. Nämlich bei der Beurteilung der sogenannten Breitenwirkung.
Die Breitenwirkung.
Wenn ein Gericht abwägt, muss es zwingend berücksichtigen, wer diese fragliche Äußerung überhaupt wahrnimmt. Wie groß ist das Publikum?
Das ist ein enorm wichtiger Faktor. Eine E-Mail an das allgemeine Postfach der Schule ist ja letztlich eine bilaterale Kommunikation zwischen Bürger und Amt. Der Vater hat den Schulleiter nicht auf dem örtlichen Marktplatz mit einem Megafon beschimpft.
Er hat auch keine Kampagne auf Social Media gestartet, wo dann tausende Follower den Schulleiter an den digitalen Pranger stellen.
Richtig. Eine private, geschlossene Nachricht verletzt die Ehre und das soziale Ansehen einer Person nach außen hin weitaus weniger schwerwiegend als eine öffentliche Bloßstellung im Internet. Diese sehr geringe Breitenwirkung hätte das Gericht zwingend zugunsten der Meinungsfreiheit des Vaters in die Waagschale werfen müssen.
Das Fazit aus diesem ersten Fall ist jetzt aber nicht zwingend, dass der Vater am Ende freigesprochen werden muss. Das muss man klarstellen. Das Bundesverfassungsgericht hat hier keine eigene Abwägung vorgenommen und einfach gesagt, dass das legal war.
Sondern sie haben die Sache an das Landgericht zurückverwiesen. Mit der klaren Ansage, ihr habt einen Abwägungsausfall begangen, ihr müsst diese Machtkritik, den Sachbezug und die geringe Breitenwirkung jetzt gefälligst in eure Waagschale legen, bevor ihr ein Urteil sprecht. Die Verfassung verlangt einfach die mühsame Auseinandersetzung mit dem Einzelfall.
Okay, das war jetzt ein Konflikt per E-Mail in einem ohnehin schon sehr hitzigen politischen Klima. Aber wie sieht die verfassungsrechtliche Bewertung eigentlich aus, wenn der Bürger sich in einer absoluten existenziellen, psychologischen Ausnahmesituation befindet?
Das bringt uns direkt zu unserem zweiten Fall aus den Akten. Dem Beschluss 1BVR 581 aus dem Jahr 2024.
Und der Sachverhalt hier ist noch weitaus emotional aufgeladener als der erste. Es geht um einen Patienten, der während einer stationären psychiatrischen Unterbringung auf Grundlage des psychisch kranken Hilfegesetzes mehrfach fixiert wurde. Eine extrem einschneidende Maßnahme.
Ja. Unter anderem wurde bei ihm eine sogenannte 7-Punkt-Fixierung angewendet, während er auf den Fluren von Krankenhauspersonal und auch der Polizei umringt war. Eine unzweifelhaft traumatische Situation tiefster Ohnmacht für den Betroffenen. Später verklagt dieser Patient dann seine damalige rechtliche Verfahrenspflegerin.
Kurz zur rechtlichen Einordnung für dich. Eine Verfahrenspflegerin wird vom Gericht bestellt, um genau in solchen massiven Eingriffssituationen in die Grundrechte, die Rechte und Interessen des Patienten zu wahren. Sie soll ihn schützen.
Der Patient wirft ihr nun aber vor, sie habe ihn eben nicht beschützt. und er fordert deshalb 30.000 Euro Schmerzensgeld von ihr. In seinem Schriftsatz an sie schreibt er, sie habe durch ihre Faulheit zugelassen, dass der, und hier kommt das Zitat, psychiatrische Mob des Krankenhauses gestützt auf Uniformierte illegal vorgehen konnte.
Er übergibt diesen Brief dann einem Gerichtsvollzieher zur offiziellen Zustellung.
Und jetzt kommt das Absurde. Der Gerichtsvollzieher weigert sich, den Brief zuzustellen,
aha,
weil das Wort Mob seiner Meinung nach eine strafbare Beleidigung sei. Und das Oberlandesgericht Stuttgart gibt diesem Gerichtsvollzieher dann in letzter Instanz sogar recht.
Die Methodik, mit der das Oberlandesgericht Stuttgart hier gearbeitet hat, die ist juristisch wirklich äußerst bemerkenswert. Um nicht zu sagen extrem befremdlich.
Was haben die gemacht?
Um den Sinn der Äußerung zu ermitteln, hat das OLG im Grunde genommen einfach ein Wörterbuch aufgeschlagen.
Die haben im Duden nachgeguckt.
Ernsthaft? Sie suchten im Duden nach Synonymen für den Begriff Mob, fanden da dann Begriffe wie Abschaum oder Pöbel und darauf bauten sie dann ihre gesamte Argumentationskette auf. Wer Mob schreibt, meint Abschaum. Abschaum hat keinen Tatsachenkern und ist rein herabwürdigend. Und zack, daraus folgerten sie direkt das Vorliegen einer Schmähkritik.
Da fällt man echt vom Glauben ab. Das ist eine Logik, die Sprache wie eine mathematische Gleichung behandelt. A ist gleich B, also Schmähkritik. Die Prüfung war beendet, die Zustellung wurde verweigert.
Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Ansatz dann auch sehr deutlich korrigiert. Ein Fremdwörterbuch ist einfach kein taugliches Werkzeug, um grundrechtliche Kontexte abzuwägen. Sprache ist lebendig, sie ist kontextabhängig.
Das BVFG wies dann ja auch noch süffisant daraus hin, dass Mob historisch vom lateinischen mobile vulgus stammt, also einer beweglichen, aufgebrachten Volksmenge. Ihn semantisch, zwingend und ausschließlich mit Abschaum gleichzusetzen, greift juristisch viel zu kurz. Aber der eigentliche, fundamentale Fehler des OLG, der lag ja ganz woanders.
Richtig. Dieser Dudenfehler, das war nur der Auftakt. Der massive Grundrechtsverstoß lag darin, dass das OLG den sogenannten Kontext der Extreme völlig ausgeblendet hat.
Den Kontext der Extreme. Ein Konzept, das wir uns genauer ansehen müssen. Der Beschwerdeführer kam hier aus einer Situation massivster staatlicher Zwangsmaßnahmen. Eine 7-Punkt-Fixierung, das ist einer der schwerwiegendsten Eingriffe in die physischen Grundrechte eines Menschen überhaupt.
Das Verfassungsgericht hat in seinem Beschluss dazu einen wirklich bemerkenswerten Gedanken formuliert. Das Grundgesetz schützt auch die menschliche Emotionalität.
Unsere Rechtsordnung impliziert die Anerkennung menschlicher Subjektivität und auch der Erregbarkeit. Wir sind ja keine emotionslosen Roboter, von denen der Staat erwarten kann, dass sie nach so einer traumatischen Ohnmachtserfahrung ihre Kritik in makellosem, geschliffenem Diplomatendeutsch formulieren.
Ganz im Gegenteil. Wer eine derart extreme Situation am eigenen Leib erlebt hat, dem gesteht die Verfassung einen deutlich erweiterten Spielraum zu. Er darf diese subjektive Wahrnehmung von Ungerechtigkeit auch stark emotionalisiert und in sehr drastischen Worten kommunizieren.
Dieser Ausnahmezustand, der muss einfach zwingend in die gerichtliche Abwägung einfließen.
Und es gibt in dem Fall ja noch ein zweites juristisches Konzept, das hier zum Tragen kommt. Der sogenannte Kampf um das Recht.
Ein großartiger Begriff. Es ging dem Patienten in seinem Brief an die Pflegerin ja nicht darum, wahllos irgendwelche Pflegekräfte im Krankenhaus zu beleidigen. Er befand sich mitten in einer laufenden rechtlichen Auseinandersetzung. Er wollte eine Amtspflichtverletzung geltend machen und dieses Schmerzensgeld einklagen.
Und in einem solchen rechtlichen Kampfverhältnis dürfen Bürger besonders scharfe, eindringliche und sogar verletzende Ausdrücke verwenden, um ihrer Rechtsposition Nachdruck zu verleihen. Die Verfassung rüstet den Bürger in der Auseinandersetzung mit dem Staat da gewissermaßen verbal auf.
Genau diese beiden Aspekte, also der Kontext der Extreme einerseits und der Kampf um das Recht andererseits, bewirken am Ende, dass dieses polemische Wort Mob den gesamten Brief eben nicht zu einer reinen Schmähkritik degradiert. Es gab einen glasklaren Sachbezug, nämlich die harte emotionale Aufarbeitung der Behandlungsgrundlage in der Psychiatrie.
Das OLG Stuttgart hätte also die Waagschale herausholen müssen. Sie hätten präzise prüfen müssen, wer mit dem Mob überhaupt gemeint war. War es eine ganz bestimmte Pflegekraft, waren es die Ärzte oder einfach das System an sich? Sie hätten den Ausnahmezustand und das berechtigte Interesse an der Rechtsverfolgung des Klägers berücksichtigen müssen.
Da all das schlichtweg unterblieben ist, haben wir auch hier wieder einen lupenreinen Abwägungsausfall der Instanzgerichte. Die Entscheidung war verfassungswidrig und wurde vom BVFG kassiert.
Wenn wir diese beiden Gerichtsentscheidungen nun mal synthetisieren und unsere Kanzleibrille für einen kurzen Moment absetzen, stellt sich natürlich die Frage nach der praktischen Relevanz. Was bedeuten diese rechtlichen Leitplanken aus Karlsruhe ganz konkret für dich in deinem Alltag?
Die Kernbotschaft beider Aktenfälle ist aus meiner Sicht ein massives Plädoyer für die Bürgerrechte. Wer staatliches Handeln kritisiert, sei es nun die Umsetzung von Schulrichtlinien, polizeiliche Maßnahmen oder behördliche Entscheidungen, der hat in Deutschland einen riesigen argumentativen Spielraum.
Unser Rechtsstaat ist wehrhaft und er ist stark. Er mutet seinen Amtsträgern und Repräsentanten zu, auch unfaire, harte, verbale Spitzen, polemische Vergleiche und sogar massiven emotionalen Zorn auszuhalten.
Solange diese Kritik eben noch erkennbar mit einer sachlichen Auseinandersetzung verwoben ist.
Die strategische Schlussfolgerung daraus für die Praxis ist elementar. Man darf einen Strafbefehl, der plötzlich im Briefkasten liegt, nicht automatisch als das unwiderrufliche letzte Wort der Justiz akzeptieren. Er ist allzu oft nur das Produkt eines chronisch überlasteten Systems, das den schnellen Erledigungsweg über die Annahme einer Schmähkritik sucht.
Und das ist genau der Punkt, an dem unsere Arbeit in der Kanzlei hier ansetzt. Wenn Fachgerichte den Kontext deiner Worte ignorieren und diesen berüchtigten Abwägungsausfall produzieren, dann gibt es verfassungsrechtliche Hebel, um sich dagegen zu wehren.
Man muss den Kontext, die Emotion und den Sachbezug mühsam zurück in den Gerichtssaal tragen. Man muss die Instanzgerichte zwingen, die Waagschale auch tatsächlich zu benutzen.
Eine fundierte rechtliche Aufarbeitung kann hier wirklich die notwendige Korrekturfunktion übernehmen. Und sie stellt sicher, dass diese verfassungsrechtlichen Vorgaben aus Karlsruhe am Ende auch an der Basis der Justiz ankommen und respektiert werden.
Zum Abschluss unserer heutigen Aktenanalyse wollen wir den Blick aber noch einmal etwas weiten und dir einen Gedanken mitgeben, der über diese reine juristische Mechanik hinausgeht.
Richtig. Wir haben jetzt sehr ausführlich darüber gesprochen, wie weitreichend die Meinungsfreiheit ist und wie viel staatliche Amtsträger im Sinne der Machtkritik eigentlich ertragen müssen.
In einer seiner zentralen Grundsatzentscheidungen hat das Verfassungsgericht aber auch ganz klar gemacht, dass der Staat und seine Vertreter nicht völlig schutzlos gestellt werden dürfen. Die Richter betonen sinngemäß, dass eine Bereitschaft zur Mitwirkung in Staat und Gesellschaft nur dann von den Bürgern erwartet werden kann, wenn denjenigen, die sich engagieren und Ämter übernehmen, auch ein hinreichender Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte gewährt wird.
Das ist die absolute Kehrseite der Medaille. Das Bundesverfassungsgericht sieht durchaus die Gefahr, dass ein völlig schutzloser Raum dazu führt, dass sich fähige Menschen komplett aus öffentlichen Ämtern zurückziehen.
Und das bringt uns zu einer fundamentalen Frage für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Wenn das Verfassungsgericht die Hürden für eine strafbare Beleidigung derart hoch ansetzt, um uns Bürger vor einer voreiligen Justiz zu schützen,
wer ist dann in unserer ohnehin schon extrem gereizten und polarisierten Gesellschaft überhaupt noch bereit, Verantwortung zu übernehmen? Wer wird heute noch freiwillig Schulleiter, Bürgermeister oder Leiter einer Behörde, wenn er sich im Rahmen der sogenannten Machtkritik faktisch ungestraft als Teil eines faschistoiden Systems oder als Teil eines Mobs bezeichnen lassen muss?
Wir verlangen von diesen Menschen ein enormes Maß an persönlicher Resilienz.
Es ist ein unfassbar filigraner Balanceakt unserer Demokratie. Auf der einen Seite die absolut unverzichtbare, weitreichende Freiheit der Rede und auf der anderen Seite die unbedingte Notwendigkeit, diejenigen nicht emotional zu verheizen, die diesen Staat am Laufen halten. Wie dick muss der Panzer unserer Amtsträger eigentlich sein?
Das ist eine gesellschaftspolitische Frage, auf die das reine Strafrecht allein keine abschließende, befriedigende Antwort geben kann, die das Spannungsfeld unseres Rechtsstaats aber wirklich perfekt auf den Punkt bringt.
Damit schließen wir unsere Kanzleiakte für heute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese juristische Untersuchung mit uns im Detail durchzugehen. Vielleicht behältst du diese Abwägungen ja im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal im Angesicht einer Behördenentscheidung wütend in die Tasten haust.
Oder aber, wenn du selbst mal auf der Empfängerseite einer harten, ungerechten Kritik stehst.
Wir verabschieden uns aus den Räumen der Kanzlei Kramarz. Bis zur nächsten Aktenanalyse.
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 061 51 276 8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarzt.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarzt.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.